Also, um wieder zurückzukommen, ich lasse euch das Bild noch einmal sehen. Also, die beängstigende Gedanke habe ich euch gelassen, dass Gott denen bestraft, die ihm verachten und so. Er lässt sie nicht unbestraft. Der verweigert sogar denen, die ihm verachtet haben, das verheißene Land zu betreten. Also, es gibt, unser Gott ist der Allmächtige. Der ist gerecht, barmherzig, gnädig, vergibt Missetat und Schuld und Sünde. Aber der hat sein Standard. Der hat der hat nicht nur einen Verlangen, sondern es ist mehr einen ewigen himmlischen Gesetz, so wie die Naturgesetze. Wenn ich sage, ich lasse das Ding los und es schwebt, dann werdet ihr mir alle für verrückt halten und es wäre auch richtig so. Denn wenn ich den loslasse, dann wird die Gravitation ihm runterziehen und er fällt zum Boden. Das ist einfach ein Gesetz der Natur. Und göttliche Gesetze gibt es auch. Und das Gesetz ist, verachtest du Gott, dann offenbart er dir seine Geheimnisse nicht. Denn er gibt seine Geheimnisse denen weiter, die ihm lieben. Und diese Liebe zu ihm hat Auswirkungen in der Art und Weise, wie wir mit ihm umgehen. Wie können wir uns davor bewahren, dass wir nicht in diesem Topf fallen? Ich kann mir vorstellen, in diesem Augenblick denkt jeder, oh mein, genau dort bin ich. Genau deswegen ist es mir so schwer, weil ich ihn verachtet habe und jetzt werde ich nie im verheißene Land kommen können. Wer fühlt sich so? Ist jemand? Ja. Oh mein. Oh, ich hab's verpasst. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Ich denke, dass es nicht so ist, denn ich habe den Herrn so kennengelernt, dass er so geduldig ist mit mir. Und wenn er so geduldig ist mit mir, dass ich immer noch dabei bin, dann hast du auf jeden Fall eine gute Chance. Die Gnade Gottes ist so dermaßen groß. Der hat es eigentlich sehr, sehr einfach gemacht. Wisst ihr noch, wenn ihr den Alten Testament ein bisschen kennt, dann ist es immer so, Gott hat angefangen damit, das sind die 10 Gebote, macht das und es wird alles gut, ich segne euch. Und dann wird es immer schlimmer mit dem Volk. Die sind immer blinder geworden, bis hin zu der Punkt, wo es wirklich so simpel macht, dass du meinst, ja mei, mindestens das hättest du ja machen können, oder? Der bringt es so weit runter auf den Punkt und sagt, Jerusalem ist gerade vor einer Schlacht, gerade davor, dass die Armeen des Feindes das überrennt, überrollt und zerstört. Und er sagt, Leute, macht doch nur eines. Schau doch, dass keine Lasten durch das Tor kommen während des Schabbats. Wenn ihr nur das tut, dann werde ich euch erlösen. Und auch das haben sie nicht machen können. Und da musste ein Gericht Gottes fallen. Im Neuen Testament hat er uns eine ähnliche Lösung gegeben. Der hat es uns ähnlich einfach gemacht. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz beiseite zu stellen, sondern es zu erfüllen. Ich erfülle das Gesetz für euch, weil ihr das nicht schafft. Keiner wird gerecht dadurch, dass er die Gesetze befolgt. Das geht nicht. Der Mensch ist einfach nicht in der Lage dazu. Und so sagt er es ganz, ganz einfach und sagt, das ganze Gesetz und die Propheten sind zusammengefasst in diese eine Befehl, liebet den Gott, den Herrn, dein Gott, mit dem ganzen Herzen, dein ganzen Sein, deine ganze Kraft, deine ganze Seele und deine Nächsten wie dich selbst. Und dann gab er noch eine, der brach das nochmal zusammen und sagt, eine neue Gebot gebe ich euch, liebet einander, wie ich euch liebe. Und darin sind erfüllt die ganze Gesetz und die Propheten. Also er hat es uns nicht kompliziert gemacht, sondern er hat es uns sehr einfach gemacht, denn seine Last ist leicht. Er hat es nicht in 625 Thesen aufgestellt, die wir auswendig lernen und danach leben müssen, sondern er hat nur gesagt, ja, liebet einander, wie ich euch liebe. Und liebt mich, hat er gesagt. Liebt den Herrn, dein Gott. Mit dem ganzen Herzen, mit der ganzen Seele, mit deiner ganzen Besinnung, mit deiner ganzen Kraft. Und der macht es uns auch ziemlich einfach. Lass uns mal Johannes aufschlagen. Johannes 14, 21. Dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihm lieben und mich ihm offenbaren. Wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Ganz einfach. Liebst du Jesus, dann wirst du eine Freude dran haben, seine Gebote zu halten. Du wirst eine Freude dran haben, deine Nächsten zu lieben, wie er dich liebt. Da wirst du eine Freude dran haben. Es wird dich betrüben irgendwie. Es wird dir wehtun, wenn du das nicht tust. Warum? Weil du unter Gesetz bist? Nein, sondern weil du ihm liebst. Und ihm zu lieben, heißt, ihm zu erkennen, ihm anzuerkennen. Das ist keine Verachtung mehr. Es gibt keine Verachtung mehr. Und er sagt hier so schön, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihm lieben und mich ihm offenbaren. Das ist unser verheißener Land. Unser verheißener Land ist dieses Geheimnis, Christus in uns, der Hoffnung der Herrlichkeit. Gottes Reich, der in uns lebt. Gottes Reich, der unser Leben prägt, die wir mit uns tragen, egal wo wir sind. So wie gestern in die Bäckerei. Es ist das Königreich Gottes, die uns begleitet Tag für Tag, die uns erlaubt, über die Umständen zu leben und nicht mehr unter die Umständen, die uns diese Gewissheit gibt, wer wir sind in Christus. Ein sehr wichtiger Aspekt und da gehen wir nachher näher drauf ein. Auf der anderen Seite, wenn wir das Negative betrachten, was bedeutet es, Gott zu verachten? Und ich denke, es ist wichtig, dass wir das auch sehen. Wenn wir Jakobus aufschlagen, fangen wir an mit Vers 20. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nimmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seiner Tat. Und dann geht's weiter. Aber die Tatsache ist, seid nicht nur Hörer, sondern seid Täter des Wortes. Es nutzt dir gar nichts, wenn du hier sitzt und du hörst mich zu, hörst die Worte, die ich sage, und du gehst aus diesem Tür raus und vergesst vollkommen, was da geschehen ist. Aber wenn du dir ein paar Schriftstellen aufschreibst und du gehst nach Hause und du liest sie und du sagst, ja Herr, sehe ich, ich will mich ändern, ich nehme mir das vor, ich will jetzt mehr in diese Richtung gehen, dann warst du nicht nur ein Hörer, sondern ein Täter. Wenn er sagt zu dir, liebt deine Nächsten, wenn du das nur hörst und dann weggehst und sagst, oh, das war schöne Worte. Ist das nicht nett, was er da gesagt hat? Tut gut. Ich komme nächstes Jahr vielleicht noch mal wieder. Dann warst du ein Hörer. Aber wenn du das gehört hast und du behältst Bitterkeit in deinem Herzen gegen einen anderen Person, dann warst du kein Täter des Wortes. Und du bleibst dort, wo du bist. Willst du eine Person sein, der Jesus seine Geheimnisse offenbart, dann mach doch diesen nächsten Schritt und sei Täter des Wortes und betrüg dich nicht selbst. Ich meine, das ist dumm. Wer will sich selber betrügen? Das ist gar nicht klug. Also es ist nur logisch, es macht Sinn für jeden von uns, dass wir doch nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern dass wir es umsetzen. Und nicht die komplizierte. Macht es doch nicht so kompliziert. Fangen wir doch damit an, was Jesus uns gegeben hat als einen neuen Gebot. Nicht alles. Ich meine, wir können auch die ganzen Seligpreisungen in Matthäus 4, 5, 6, 7 durchgehen und dann kann ich euch wirklich eine schlechte Gewissen geben. Aber ich möchte das gar nicht. Es ist auch nicht dazu gedacht, dass es uns eine schlechte Gewissen gibt, aber so sind wir Menschen. Wir fühlen uns immer als allererstes schuldig, weil wir nicht erkennen, dass wir erlöst sind. Aber diese eine Gebot, liebet einander, wie ich euch geliebt habe, das dürfte eigentlich gar nicht so schwer sein, oder? Wenn es so ist, dann würden wir einen Quantumschritt machen. Dann wird dieses Wochenende ein lebensverändernde Wochenende für dich. Es wird dein Leben prägen von nun an. Und du wirst als eine neue Kreatur einen Einfluss haben in deinem Umfeld, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Wenn wir nur diese eine Gebot wirklich wahrnehmen würden, liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Wie hat Jesus uns geliebt? Ja, lies doch mal 1. Korinther 13. Bedingungslos. Ja, Herr, wie oft soll ich meinen Bruder vergeben? Soll ich ihm 7-mal vergeben? Ich meine, das ist ungeheuer viel. 7-mal vergeben? Wenn ich das tue, bin ich doch absolut an den Spitzenreiter, oder? Nee, 70-mal 7. Fang doch damit an. Wir stellen uns gegen Gottes Wort, ohne es zu wissen, dass wir das tun. Indem wir unvergeben halten in unseren Herzen, indem wir einander nicht lieben, nicht anerkennen, nicht annehmen. Es spricht auch in 1. Korinther 11, wenn es um das Abendmahl geht. Es sind, weil wir den Leib Christi nicht achten, sind viele krank unter euch und viele sind entschlafen, die sind frühzeitig gestorben. Wir missachten den Leib Christi. Was bedeutet das? Das ist nicht der Leib Christi, das irgendwo da auf dem Kreuz oder Kruzifix hängt, sondern das ist diese Leib Christi, die ich missachte. Liebet einander, wie ich euch geliebt habe, wie ich euch liebe, sagt Jesus, mit einer bedingungslosen Liebe. Lies doch mal, das habe ich selber gemacht, muss ich sagen, und es war mir sehr notwendig. Gott hat mir das sehr nahe gebracht. Und ich habe den 1. Korinther 13 auswendig gelernt, auf Englisch. Es ist in 3 Fünfergruppen. Und ich fing an und sagen, okay, wie hat Gott mich geliebt? Love is patient, love is kind, love does not boast, love does not envy und so weiter. Dann fing ich an, diese mal aufzuschreiben und einfach runterzulesen, einfach zu proklamieren. Erst ein paar Tage, okay, runtergerattert, fertig. Aber dann fing Gott an mir zu wirken. Love is patient, die Liebe ist geduldig. Plötzlich konnte ich nicht weiter. Plötzlich hat er mir damit konfrontiert, wie ungeduldig ich bin und wie ich den Menschen eigentlich keine Chance gebe, liebevoll zu sein. Ich habe ihren Fehlern gesehen, die standen mir ein bisschen im Weg und meine Ungeduld, ich boxte mich durch und habe sie verletzt, ohne es zu wollen. Aber Liebe, liebt einander, wie ich euch liebe. Hat Gott mit mir Geduld? Oh ja. Hat er mit dir Geduld? Oh ja. Mehr als du dir vorstellen kannst. Kannst du Geduld haben? Mit deinen Nächsten? Ja. Ja. Ein klares Ja. Du kannst das. Na, du kennst mich nicht. Doch. Viel anders als ich bist du ja gar nicht. Und wir Menschen sind einfach so. Aber Gott kennt uns noch besser und er sagt, ja, du kannst. Ich gebe dir doch keinen Befehl, den du nicht ausführen kannst. Ich habe das so einfach gemacht für das. Eine Kommando, ein neues Gebot. Ein neues Gebot gebe ich euch. Eins. Und das könnt ihr, weil ich dafür gesorgt habe, dass ihr das könnt. Ich habe den Preis bezahlt und ich habe diese falsche DNA jetzt wieder zurechtgerückt, dass es euch möglich ist. Ihr müsst nur ein bisschen über euren eigenen Schatten springen, um das zu tun. Ihr müsst aus dem Geist dieser Welt heraussteigen, um es zu tun, auf rechte Art und Weise. Aber ihr könnt es. In Matthäus 7, ich hoffe, dass ihr einen Gewinn daraus erzielt. Ich hoffe, dass es nicht in eine Richtung geht, wo ihr sagt, Mensch, wann ist er endlich mal fertig? Dass ihr geholfen seid damit, ist vielleicht eine ganz andere Art, die Konferenz. Ich weiß nicht, wie es gegangen ist in früheren Jahren. Aber ich vertraue darauf, dass Gott irgendwas vorhat mit diesen Thematik. Und dass es uns wichtig ist. Ich denke, es ist wichtig für die Endzeit. Es ist wichtig für die Zeit, in der wir uns befinden und der uns vorsteht. Ich denke, wir können uns es nicht mehr leisten, so zu bleiben, wie wir sind. Nicht mehr so zu sein, wie wir waren. Nicht mehr mit diesen ganzen Spielereien, mit diesen ganzen Zwiespalten und hin und her und verletzt sein und anderen verletzen und so. Ich denke, es ist Zeit, wir stehen auf wie einen Mann, wie eine Einheit, wie einen Leib Christi. Die Menschen, die Jesus ähnlich sind und wie Jesus in diese Welt wandeln. Deswegen denke ich, dass es so wichtig ist. Und ich kann selbst von mir aus bezeugen, dass die letzten 4 Jahre in meinem Leben diesen Prozess, dass ich diesen Prozess durchgehe. Und es ist ein Prozess der Tiefe. Es ist ein schmerzhaftes Prozess, denn vieles muss sterben. Vieles muss ans Kreuz. Aber es ist so wertvoll und es ist so gut, diesen Prozess. Mag es noch so schmerzhaft sein. Also wenn wir es zulassen, dann tut Gott irgendetwas ganz, ganz Tolles. Also Matthäus 7. Und ich lese die Verse 21 bis 27. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die, den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Das ist eine ganz klare Sache. Er sagt, es kommt eine Zeit, wo viele kommen werden und sagen, haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben, Leute geheilt, Wunder getan? Haben wir nicht, waren wir nicht die mächtigen Powermänner und Frauen der Stunde und das alles getan haben? Und er sagt, ich werde sagen müssen, ich habe dich nicht gekannt. Wow. Was heißt nicht gekannt? Jesus, wir haben doch in deinem Namen das Ganze getan. Ich meine, aber was hat gefehlt? Was hat gefehlt? Ihr habt gehört, aber ihr habt nicht zugehört. Ihr habt gehört, ihr habt nicht getan. Ihr habt mein Herz nicht gehört, Leute. Ich versuchte, intim mit euch zu sein. Ich versuchte, mein Herz mit euch zu teilen, aber ihr wolltet nicht. Ihr habt vielleicht das eine gehört, wahrlich, wahrlich, sage ich euch, die Werke, die ich tue, werdet ihr auch tun und größere Werke werdet ihr tun, denn ich gehe zum Vater. Hey, Spitze, also gehen wir los und tun die Werke Jesu. Schön und gut, aber hast du ihn geliebt? Hast du sein Volk geliebt? Hast du ihn geliebt, wie er dich liebt? Ich meine, das ist ein Anfang. Liebe den Herrn, dein Gott, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Besinnung, mit deiner ganzen Kraft. Liebe den Herrn, dein Gott und deine Nächsten wie dich selbst. Diese Liebe zu ihm ist so viel wichtiger als jede Bibelschule. Es ist so viel wichtiger als jede Evangelisation. Es ist so viel wichtiger als jeder Befreiungsdienst. Liebe den Herrn, deinen Gott, denn wenn du ihn liebst, ist es dir leicht, seine Stimme zu hören. Dann ist es dir leicht, das zu tun, was er dir sagt, weil du ihn liebst. Und du erkennst dadurch auch seine Liebe zu dir. Höre und tue. Bau kein Haus auf dem Sand, sondern bau sie auf dem Felsen. Liebe Jesus. Ich hatte eine besondere Erfahrung. Es ist auch sehr, sehr, sehr intim, also sehr, sehr, mir sehr nahe. Aber ich denke, ich will es euch mitteilen. Ich saß einfach auf die Bühne bei uns in der Gemeinde mit meiner Gitarre und spielte so leise vor mich hin. Und plötzlich hatte ich das Empfinden, dass Jesus einfach zu mir kam und mich im Arm nahm. Und diese Geborgenheit und diese Liebe war so intensiv, so als ob er mich als seine Braut im Arm nahm. Und es ist besonders komisch für mich als Mann, das versuchen zu beschreiben, aber ich fühlte mich wirklich wie seine Braut und er wie meinen Bräutigam, der mich so liebevoll in den Arm nahm und mich zu ihm hielt. Das war eine der intensivsten Zeiten. Aber ich muss sagen, dass ich ihn schon von Anfang an geliebt habe. Ich folge Jesus nicht, weil ich eine studierte Theologe bin. Bin ich gar nicht. Ich bin Systemanalytiker, Programmierer und so, aber keine Theologe. Ich habe nie eine Bibelschule besucht. Ich war 9 Monate alt, als er mir hierher berufen hat nach Europa. Und dann schickt er mir hinter den eisernen Vorhang. Und da habe ich als 9 Monate altiger Christ, habe ich Menschen gelehrt aus der Schrift, hat der Heilige Geist mir einfach geleitet und geführt, die richtige Bibelstelle zur richtigen Zeit, die Heilungswunder sind geschehen, die Befreiungswunder sind geschehen. Er hat mich den einen Tag als Apostel benutzt, am anderen Tag als Evangelist benutzt, am anderen Tag als ein Lehrer verwendet. Das waren alle Dinge, die weit, weit über meine Fähigkeiten hinausgegangen sind. Aber die effektiv waren, weil er es gewesen ist. Und meine Liebe zu ihm bewegt mich. Meine Liebe zu ihm und seine Liebe zu mir bringt mich immer wieder zurück auf den Boden, wenn ich mal falsch gehe oder wenn ich sündige. Seine Liebe ist das Allerhöchste, das ist das Maßgebende. Wir dienen keinen Gott, der von uns verlangt, dass wir mehr studieren als alle anderen, dass wir bestimmte Dinge tun. Es geht nicht um die Dinge, die wir tun, sondern es geht um uns persönlich und uns selber. Und diese Liebe, die er zu uns hat, das will er. Er will, dass wir ihm so lieben. Wie schlimm ist das, wenn du jemanden liebst und die wollen nichts mit dir zu tun haben? Das erleben wir auch. Das hat Jesus erlebt. Wie gerne wollte er, als er Jerusalem anschaute und sagt, wie gerne wollte ich euch sammeln, wie eine Henne ihr Küken unter ihren Flügel. Wie gerne wollte ich das. Und was haben die getan? Die haben ihn verleugnet, die haben ihn abgelehnt, die haben ihn ans Kreuz genagelt. Das hat er auch erlebt. Aber dass diese Herz der Liebe ist das, was Gott motiviert. Weswegen denn sonst hätte er diese eine Gebot so dargestellt, eine Gebot gebe ich euch, eine neue Gebot gebe ich euch. Und diese Liebe soll uns auch motivieren in unserer Beziehung zu ihm, in unserer Beziehung zu seinem Wort. Als ich wieder geboren wurde, hatte ich die Bibel nicht gelesen gehabt. Aber nachdem ich wiedergeboren wurde, konnte ich nicht aufhören zu lesen. Ich habe das Ding verschlungen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Bisher sind es bestimmt 30 Mal. Und wenn ich zu Ende gehe, dann muss ich wieder von vorne anfangen. Es ist Leben. Es ist irgendetwas mehr als ein Buch für mich. Es ist kein Studiumheft. Es ist das Leben. Und wenn ich das lese, dann merke ich, mein Geist esst. Mein Geist wird ernährt. Auch wenn ich das nicht verstehe. Ein Apfel verstehst du auch nicht. Oder wer versteht einen Apfel? Aber den isst du. Du wirst ernährt durch diesen Apfel. Und es ist genauso mit der Bibel. Es ist unser tägliches Brot. Ich verstehe das Brot nicht. Aber ich muss ihn auch nicht verstehen, um ernährt zu sein. Und diese Hindernis, es verstehen zu müssen, habe ich nicht, Gott sei Dank. Aber das ist ein Hindernis für viele. Kann man eh nicht verstehen. Warum soll ich mich damit beklagen oder so? Aber ess doch. Wachse doch in deine Liebe zu ihm. Auch die Stellen, wo er Völker vernichten muss und wo diese Namenlisten kommen, die du gar nicht lesen kannst und gar nicht aussprechen kannst. Lies doch. Irgendwann mal sitzt du neben den im Himmel und er sagt, Herr, hast du meinen Namen gelesen? Na, wer bist du denn? Du willst dich doch nicht blamieren, oder? Also nimm dir die Zeit. Und ich sage euch, es geben Schätze in diesen Namenslisten, das sage ich euch. Es geben Schätze, die du sonst nie entdecken wirst. Die Gnade Gottes in der Erwählung denen Personen, die in der Genealogie Jesus sind, findest du nirgendwo anders, außer in diesen Namenslisten. Und du wirst erstaunt sein, wie groß seine Gnade ist. Und wenn er Gnade hat in dieser Art, dann verstehst du auch, wie sehr er mit dir Gnade hat. Und welche Freude er an dir hat. Es ist nicht schwer für ihn, gnädig zu sein dir gegenüber. Gar nicht. Sondern er hat dich lieb. Er hat dich lieb. Ich stehe hier und bin kurz vor dem Weinen irgendwie. Also nicht so kurz, aber ziemlich kurz. Ich schaue euch an und ich sehe die Menschen, die er liebt. Ich sehe euch als diejenigen, wofür er gestorben ist. Er kannte uns von Anfang an. Bevor eine unserer Tage da gewesen ist, hat er es bereits aufgeschrieben gehabt. Er wusste, dass wir heute hier sitzen würden. Er wusste, dass wir zusammenkommen mit all unseren Nöten, all unseren Macken, all unseren komischen Dingen, die wir mit uns rumtragen. Er wusste ganz genau. Und er sagte, ich kann es kaum erwarten, dir zu sagen, wie sehr ich sie liebe. Ich kann es kaum erwarten, diese Zeit mit ihnen verbringen zu können. Ich kann es kaum erwarten, sie zu berühren. Sie irgendwas zu schenken, irgendwas zu geben. Ich kann es kaum erwarten. Kommen wir mit dieser selbe brennende Erwartung zu ihm? Ach Herr, ich freue mich so sehr, einfach eine Weile in deiner Gegenwart sein zu dürfen. Ach Jesus, ich will mich einfach zurücklehnen in deine Arme. Ich sehne mich so sehr danach. Und er sagt, ja, mein Kind, komm, ich sehne mich auch genauso sehr. Komm, ruh dich doch ein bisschen aus mit mir. Mit was bist du beschäftigt? Mit was bist du hergekommen? Mit welchen Lasten? Mit welchen Gedanken? Wo bist du jetzt? Sagst du, ach Mensch, nur eine halbe Stunde, dann können wir wieder essen. Wo sind deine Gedanken jetzt? Kannst du dir vorstellen, dass du mit Jesus sitzt, dass du mit ihm bist, dass du in seine Armen bist? Ich denke, für viele ist das eine schwierige Gedanke, weil wir fühlen uns unwürdig oder gerade wieder gesündigt oder wieder in eine Falle gefallen oder irgendwas Dummes getan, Dummes gedacht, was weiß ich auch. Aber wir erkennen nicht die Tiefe dieser Gnade. Wir erkennen nicht die Tiefe dieser Liebe. Und ich denke, da möchte ich gerne hin. Also ich versuche die nächste halbe Stunde, das irgendwie klar zu machen. Ich bin Musiker. Und ich schätze so sehr diese Begabung und diesen Fluss des Geistes, diese Freude. Ich sehe dein Gesicht an, während du spielst, und ich weiß, du bist schon im Himmel. Und du versuchst, uns ein bisschen so mitzunehmen, und das gelingt dir auch. Das ist wunderbar. Ich habe in dieses Büchlein, ich will es nicht unbedingt verkaufen, doch ich will es verkaufen, aber deswegen zeige ich das nicht, sondern zur Resonanz geschaffen. Wir sind zur Resonanz geschaffen. Wir sind, als Gott die Welt geschaffen hat, heißt es in Hiob, wo warst du, als ich das gemacht, als die Engel sangen, während ich diese Welt erschuf. Es war eine musikalische Symphonie bei der Schöpfung. Diese Resonanz ist in der Schöpfung eingebaut, auf eine Art und Weise. Und wir sind der Krönung seiner Schöpfung. Der Mensch hat er anders geschaffen. Bei den anderen Dingen, er hat gesprochen und es wurde Licht, es wurde Himmel und Erde, es wurde die Atmosphäre, es wurde das Meer, Gras und Kraut und Bäume, Sonne, Mond und Sterne. Interessanterweise erst nachdem vieles geschaffen wurde, alle Wassertiere, alle Vögel, alle Tiere auf dem Land und so weiter. Und dann schuf er den Menschen in seinem Ebenbild auf eine ganz besondere Art und Weise. Er befasste sich mit dem Ton. Er sagt, der Herr kniete nieder und machte Ton. Er formte diese Körper aus Ton und kniete sich noch weiter rüber und hauchte in diesem tonende Figur seinen lebenden Atem ein. Also er befasste sich mit den Menschen auf eine ganz besondere Art und Weise und machte ihm zu seinem Ebenbild. Er machte ihm auf eine Art und Weise, dass er Gemeinschaft mit ihm haben konnte, dass er ihn wahrnehmen konnte und schätzen konnte, bewundern konnte. Wir sind die einzigen Wesen auf Erden, die Bewunderung kennen. Wir können Gott bewundern, wir können seine Schöpfung bewundern, wir können die Berge anschauen und es geht unser Herz auf, da passiert irgendetwas. Was ist das wohl für ein Ding? Das ist Resonanz. Das ist so wie eine Klangkörper, eine Gitarre. Ich bin Gitarrist, das liegt mir nahe, an Gitarren zu denken. Aber du pflückst eine Saite und die Gitarre, diese Klangkörper, nimmt diese Vibrationen auf, füllt sie auf und gibt es wieder. Es antwortet auf diesen Zupfen der Saite. Und so sind wir geschaffen. Wir sind geschaffen, seine Stimme zu hören. Wir sind geschaffen, dass es klappt bei uns. Dass es nicht eine lange Suche ist irgendwie und dass wir irgendwie komisch sein werden müssen, um Gott zu hören. Eigentlich müssen wir nur still genug werden, weil er redet andauernd mit uns, spricht mit uns, führt uns, leitet uns, gibt uns Weisheit, offenbart uns seine Schätze, seine Geheimnisse. Wir müssen nur still genug werden, um damit resonieren zu können. Und diese Hin und Her, diese Resonanz ist ihm auch wichtig. Er sagt nicht nur was, sondern er sagt, sag mir doch, was du da empfunden hast. So wie wenn wir miteinander reden. Was ist das Höchste? ich sag dir irgendetwas und du gibst es mir wieder und ich sage, ja, du hast es verstanden. Spitze. Das ist Resonanz. Und so sind wir erschaffen. Dazu sind wir doch gebaut. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann natürlich könnt ihr das Büchlein kaufen. Aber im Grunde genommen, ich gebe euch jetzt in diese Lehreinheit sowieso einiges, was da drin ist. Aber diese Funke ist doch in jedem Mensch. Das ist das, was er will. Deswegen, das wurde zerstört, diese Dissonanz ist dann in die Schöpfungssymphonie reingekommen mit Satan und die Verführung im Garten. Und dann wurde diese DNA verdreht. Und jetzt kommt eine Dissonanz raus. Also jetzt spricht Gott und es kommt irgendwie eine komische Dissonanz. Dann haben wir die Hindus und die Buddhisten und die Schamane und das ganze Animanistische und die ganze komische Religionen, die abartigen Dinge, das ganze Okkulte. Das ist eine Verdrehung dessen, was Gott eigentlich in uns hineingepflanzt hat. Und aus diesen Dissonanz heraus müssen wir jetzt kommen. Dürfen wir jetzt kommen? Es ist schon geschehen. Wir sind schon neue Kreaturen. Die Resonanzmöglichkeit mit Gottes Stimme ist wiederhergestellt. Jetzt kommt nur die Herausforderung, still genug zu werden, dass wir dieses Zupfen der Saiten wahrnehmen und dann wiedergeben können. Wir sind keine Zufälle der Natur. Wir sind auch keine Unfälle. Manche von unseren Eltern werden das vielleicht anders sehen. Wir sind keine Unfälle, sondern wir sind alle von Gott gewollt. Und was mich so geholfen hat in meinem jetzt mehr als 35 Jahre mit dem Herrn, ist erstaunlich, ist zu wissen, ich frage mich immer, Herr, wie siehst du mich? Ich weiß, wie ich mich sehe und mein Bild von mir selbst ist nicht immer das Beste. Ich weiß manchmal, wie anderen von mir denken und das ist auch nicht immer das Beste. Aber wie siehst du mich? Weil das ist meine erste Maßstab, weil meine erste Beziehung ist zu ihm. Wenn meine Beziehung zu ihm stimmt, dann stimmt auch meine Beziehung zu anderen Menschen. Wenn es da nicht stimmt, dann kann ich das erstmal vergessen. Dann werde ich das sowieso irgendwie schlamasseln, also vermasseln. Erstens mal, ich weiß nicht, ob wir durch diese ganze Schriftstellen gehen können, das sind wahrscheinlich zu viele, aber in 1. Samuel heißt es, er sieht das Herz an. Er sieht nicht, wie der Mensch sieht das Äußere, aber Gott sieht das Herz. Das eine, was wir auf jeden Fall aufschlagen, ist Psalm 139. Manche von euch kennen das vielleicht. Psalm 139, Verse 1 bis 18. Herr, du erforschest mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meine Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Zeiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Der erkennt nicht nur das, was du sagst, aber alle deine Motivationen, alle deine Beweggründe. Er kennt dich so gut, es ist nichts in deinen Wesen, die er nicht absolut hundertprozentig kennt. Und diese Tatsache, der mich so gut kennt, dass er mir so gut kennt, gibt mir erstmal keine Verteidigung mehr. Ich habe kein Versteck mehr. Ich kann nicht sagen, ich kann nicht für mich halten, dass er nicht weiß. Ich kann noch so versuchen, das zu tun, das schaffe ich nicht. Er weiß einfach alles. Und dann sagt er, David, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Das ist einfach so. Ich kann sie nicht begreifen. Und ich möchte sagen, wir müssen mehr leben auf diese Ebene, wo wir es nicht begreifen können. Wir müssen aufsteigen von unserer Vernunft und etwas mehr in dem Bereich leben, wo wir es nicht begreifen können. Und ich komme wieder auf diese Vers zurück. Ich weiß nicht ganz genau, wo es ist, wo es heißt. Und ihr werdet die Liebe Christi, der über alle Vernunft ist, begreifen. Wir werden es begreifen, weil wir wiedergeboren sind, weil wir es wissen hier im Herzen, aber es übersteigt unser intellektuelles Vermögen. Das ist eine von diesen Geheimnissen Gottes. Er offenbart uns Sachen, die über unsere intellektuelle Vermögen sind, aber die wir in unserem Geist begreifen können, weil wir in seinem Ebenbild geschaffen sind. Eine sehr, sehr interessante Gedanke. Vielleicht ist das eine neue Gedanke für dich heute. Es klingt vielleicht ein bisschen dumm, unlogisch, nicht nachvollziehbar. Aber ich ermutige dich da einfach, mach dir ein paar Gedanken. Weil hier ist es auch, wo David sagt, ich kann das nicht begreifen. Ich kann das wissen. Irgendwie weiß er das. Er sagte, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meine Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich. Er weiß das. Und dann sagt er, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann es nicht begreifen. Dennoch weiß es. Interessant. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis möge mich decken und nachts statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht für dich. Denn du hast meine Nieren bereitet, du hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in deinem Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keine war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Na gut, das haben wir gelesen. Aber haben wir es begriffen? Haben wir es verstanden? Dass Gott uns so dermaßen liebt, dass ihm alles wichtig ist, was um uns geht. Unsere Gedanken, unsere Worte versteht er mit allen seinen Hintergründen. Wir sprechen ein Wort und der kommt aus Schmerz, der kommt aus Missverständnis, der kommt aus Unsicherheiten, der kommt aus was weiß ich, oder er kommt aus die Sicherheit in ihm. Er weiß, wo die Wörter herkommen, wo die Worte herkommen. Er kennt uns durch und durch. Der hat uns zusammengewoben mit Liebe und Bedacht. So wichtig sind wir unserem Herrn. Und das müssen wir ja wissen. Das war nicht nur für König David geschrieben. Das ist für uns geschrieben, dass wir wissen, wie sehr unser Gott uns liebt. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, und auf jeder an ihn glaubt, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Kennen wir alle. Aber geh noch ein bisschen zurück und lass das Ding wieder jetzt langsam laufen. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Und dann klingt es schon einmal ganz, ganz anders. Denn so hat er die Welt geliebt. Diese Menschen, die er einzeln gemacht hat, einzeln geformt hat, wo er ein Buch führt, über jeden einzelnen Tag von jedem einzelnen Leben, wo er die Haare auf unseren Köpfen gezählt hat, dieser Gott, der uns so schätzt, sagt uns jetzt, liebet einander, wie ich euch liebe. Verstehst du, wie ich euch liebe, wie ich dich liebe? Öffne mal dein Herz. Lass mich das dir eintrichtern, wie sehr ich dich liebe. Er hat uns seinen Liebesbrief doch geschrieben. Und empfange das als Worte aus Gottes Herz. Nicht nur als eine Sache, die, jetzt am 30. Tag muss ich das nochmal durchlesen, sondern lass es dich packen. Verliere das Erstaunen nie über das, was Gott über dir sagt und dir sagt in seinem Wort. Er hat dich persönlich erwählt. Nicht wir haben ihn erwählt, sondern er hat uns erwählt. Das ist Johannes 15. Er hat uns ewiges Leben geschenkt. Johannes 11. Er hält dich für so wertvoll, dass er seinen eigenen Sohn gab. Der Epheserbrief ist für mich das Nonplusultra, wenn es um unsere Erwählung geht, wenn es darum geht, zu verstehen, wer wir sind in seinen Augen. Und ich denke, ich lese einfach ab Vers... Vers 1. Kapitel 1, Vers 1. Das wäre auch eine sehr gute Hausaufgabe. Also wenn du dir das merken, nochmal lesen, nochmal ein bisschen so zergehen lassen auf die Zunge deines Herzens, wenn ihr mir das verstehen könnt. Wiederkauen, das Wort, das ist die biblische Meditation, ist, dass du das nicht so da sitzt und machst, sondern dass du immer wieder, dass du eine Schriftstelle nimmst, dass du es liest, aber dass du es dann noch einmal liest. Und dass du es dann mal laut liest. Und dann noch mal langsamer, dass du die Betonung dann von den verschiedenen Worten änderst, dass du dich führen lässt und so, okay, was kann das bedeuten? Herr, hilf mir, das zu verstehen. Und dann noch einmal lesen. Und dann offenbart Gott noch eine Sache in diese Schriftstelle, die du tausendmal schon gelesen hast. Das ist biblische Meditation. Das ist diese Verweilen in Gottes Wort, Verweilen in seine Gegenwart. Es ist nicht nur ganz still sein, es ist auch Lobpreis, es ist auch vieles anderes, aber das Lesen des Wortes, das Waschen, dieser Waschprozess zulassen, das ist ein sehr, sehr wichtiger Prozess in unserer Beziehung zu ihm. Wie wollen wir gehorchen, wenn wir gar nicht hören? Und das erste Mal, wo du was liest, dann hörst du es gar nicht. Dann liest du es einfach. Erst beim zweiten, dritten, vierten, fünften Mal, da fängt es an, fangen die Dinge an, ein bisschen zu klicken. Okay, schauen wir mal, ob wir das jetzt etwas besser machen können mit dieser Schriftstelle. Ich versuche, diesen Prozess ein bisschen zu kürzen, indem wir einiges betonen. Also, wir fangen an, Kapitel 1, Vers 1. Paulus, ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt hat. Dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten, in seine Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in den Geliebten. Wir sind gewählt vor unserer Geburt. Er wusste, dass wir zu ihm finden würden. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich kann sagen, es ist nur Gnade, dass ich jetzt in Christus bin. Denn ich wollte nichts von ihm hören. Aber durch seine Gnade hat er mich einfach gepackt. Ich kann es nicht verstehen, aber ich kann es begreifen. Und ich kann dankbar für sein. Halleluja. Bevor die Welt gegründet wurde, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollen. Er hat das gemacht, auf dass wir untadelig und heilig sind vor ihm. Wir fühlen uns nicht immer untadelig und heilig, aber durch das Kreuz und Golgatha sind wir es. Das ist eine erkaufte Status, die wir haben, die ewig und unveränderlich ist. Das ist das, wo wir gesegnet sind mit allen geistlichen Segnungen in Christus Jesus. Und das will ich noch einmal unterscheiden. Ich sage das noch einmal, wenn ihr das noch im Sinne habt. Wir haben diese Linie, wo wir sofort mit Christus sind, im Himmel, zur Rechten des Vaters. Und dann haben wir diese Zeitlinie, wo wir unsere Erlösung erarbeiten mit Furcht und Zittern. Wo wir immer vorwärts gehen, fallen, auf dem Gesicht fallen, wieder Vergebung erlangen von ihm und wieder fallen und wieder Buße tun. Und das geht immer aufwärts. Der Trend ist immer aufwärts, egal wie oft du fällst. Und auch wenn du hier oben bist, wirst du immer noch fallen. Das ist einfach so, wie wir sind. Aber er hebt uns immer auf und führt uns weiter von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, immer ihm ähnlicher. Das ist der Prozess, in dem wir sind. Also wir sind vor ihm untadelig und heilig, weil er uns sieht durch das Blut Jesu. Er sieht das, was Jesus getan hat, das ist eine vollendete Sache. Es ist vollbracht, hat er gesagt. Es gibt nichts mehr hinzuzutun. Es gibt nichts, was man wieder wegnehmen kann. Es ist, weil es ist, weil es ist. Und es bleibt. Egal wie du dich fühlst. Egal wie es dir im Augenblick geht. Der Weg wieder zur Gemeinschaft mit Gott ist durch das Bekennen und Buße, das wissen wir alle. Aber unser göttlicher Stand ist, dass wir untadelig und heilig sind vor ihm. Er hat uns vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Dass wir ihm Papa nennen dürfen. Seine Kinder, nicht seine Sklaven. Nicht einfach einen warmen Körper, seine Gemeinde zu füllen, sondern er hat uns Kinder genannt. Und das ist nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das hat mich wirklich gepackt. Das hat er gemacht, weil er das machen wollte. Ein Wohlgefallen seines Willens. Es war seine Wille, das zu tun. Und er hat sich gefreut, das zu tun. Mich auszuwählen. Dich auszuwählen. Aus den Milliarden hat er rumgeschaut und sagt, ich nehme dich. Ich nehme dich. Dich will ich haben. Ich nenne dich beim Namen. Du bist mein. Komm, ich will dich haben. Ich habe dich gewählt, auserwählt. Ja, dich und dich. Und dich, du bist mein Kind. Ich habe dich so lieb. Komm, sei doch mein Kind. Komm jetzt in die Familie hinein. Ich will es. Ich habe das mit bedacht. Ich habe mich überlegt. Und ich habe gesagt, ja, dich will ich. Wow, es sind Millionen, die nicht erwählt sind. Das ist so demütigend für mich. Das bricht mein Herz. Das bricht alles Stolz. Das bricht alles in mir und ich schmelze auf dem Boden und sage, oh Gott, danke. Danke, Herr. Und er sagt mir, mein Sohn, steh auf. Und setz dich neben mir auf meinem Thron. Ich habe eine Aufgabe für dich. Es ist so viel mehr, als wir auf Anhieb sehen oder erkennen. So viel mehr aus Gottes Sicht, wer du bist. Was für einen Auftrag du hast, was er für dich hat. Wie er dich einschätzt. Oh, gehen wir weiter. Halleluja. Zum Lobe seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in den Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Der Vergebung der Sünden nach der Reichtum seiner Gnade. Halleluja. Die er uns reichlich hat widerfahren lassen in alle Weisheit und Klugheit. Das ist wieder in seine Weisheit, in seine Klugheit hat er seine Gnade so ausgegossen, so viel, so übermäßig, dass wir es gar nicht empfangen können. Wir baden in diese Gnade. Wir sind so 10 Meter unter Wasser in diese Gnade. Es ist nicht, dass es nur gerade reicht hier zu den Knöcheln. Nee. Überreichlich hat er es widerfahren lassen. Seine Gnade mit all seiner Weisheit und all seiner Klugheit. Warum? Ja, weil du es brauchst. Ganz offensichtlich. Wir brauchen diese Gnade, aber wir haben sie. Wir haben sie. Und es deckt unsere Schwachheiten. Es deckt so viele. Liebe deckt eine Multitude of Sins. Eine Vielfalt von Sünden werden durch Liebe gedeckt. Und das ist doch seine Liebe, der uns umgibt. Denn Gott hat uns wissen lassen, die Geheimnisse seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte. Merkst du, wie oft es gesagt ist, es ist nach seinem Ratschluss, nach seinem Wohlgefallen, mit Klugheit, mit Weisheit. Also Gott ist wirklich involviert. Der ist wirklich mit seinen Gedanken dabei. Das ist kein Zufall oder so, wo er pauschal gesagt hat, naja, mach mal. Die werden es sowieso nicht schaffen ohne mich. Nee, mit Bedacht. Jeden Einzelnen von uns. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihm auszuführen, wenn der Zeit erfüllt wäre. Dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Ein ziemlich großer Plan. Wir sind ein Teil einer ziemlich großen Aktion hier, Leute. Dass alles zusammengefasst wird im Himmel und auf Erde in Christus. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welche ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Es ist für mich so erstaunlich, es erstaunt mich immer wieder, wie sehr Gott sich um uns bemüht. Wie sehr wir ein Teil eines wunderbaren Plans sind, eine liebevolle Vorhaben Gottes. Wir sind einfach ein Teil von irgendetwas, der so wunderbar ist, dass wir es kaum beschreiben können. Ich könnte wohin gehen, aber ich weiß nicht, ob ich das soll. Doch. Denkt doch an ein paar Bilder im Alten Testament. Denkt doch an das Bild von Nebukadnezar und seine tolle Statue. Der hatte diesen Traum, der Statue ist hoch, das ist Gold, Silber, Bronze, Eisen und dann Eisen und Ton. Und diese Statue, grüß dich, da ist im Fenster ein Junge. Und diese Statue war diese Riesenstatue. Und dann kommt ein Stein, der aus dem Berg geschnitten war, aber nicht mit Menschenhand, rollte den Berg runter, zerschmetterte diese Statue, aber hielt nicht da an, sondern er zermalmte diese Statue bis zu einem Feinstaub und der Wind blies diesen Staub weg. Und dann geschah irgendwas ganz, ganz Interessantes. Dieser Stein fing an zu wachsen. Also wie viele von euch haben wachsende Steine im Garten? Ein bisschen gießen, ein bisschen Dünger und das Ding wächst. Dieser Stein, der aus dem Berg geschnitten war, aber ohne Menschenhand, fing an zu wachsen, bis er die ganze Erde füllte. Ein anderes Bild. Es kam vom Tempel einen kleinen Rinnsel, einen kleinen Wasserbach. Und Hesekiel war dabei und der Engel führte ihn durch diesen Bach und es ging erstmal bis zur Knöchel, ging ein bisschen weiter, es geht dann bis zur Knie, geht ein bisschen weiter bis zur Hüfte, ein bisschen weiter, dann wurde es einen riesigen Fluss und man konnte nicht mehr durchqueren. Das Wasser vermehrte sich aus sich selbst. Es waren keine weiteren Flüsse, die hinzugekommen sind, sondern er ist einfach weitergegangen. weiter den Fluss entlang. Und der Fluss wurde immer mächtiger, immer stärker. Es wuchs aus sich heraus, genauso wie diesen Stein. Das sind alle beide Bilder von dem Königreich Gottes, von der wir ein Teil sind. Wir sind ein Teil dieser unaufhaltsame Prozess, dieser unaufhaltsame Wachstum des Königreichs Gottes. Wir sind Teil von irgendetwas, der so viel größer ist, als wir es sind, dass wir es uns gar nicht vorstellen können. Aber wir sind einen wichtigen Teil, einen wesentlichen Teil, einen Teil für unsere Generation und unsere Umgebung, dass wenn wir es nicht tun, was Gott von uns haben möchte, wird es nicht getan. Und so sind wir in diesem Fluss. Wir sind auf der Gewinnerseite. Wir sind auf der Seite, der diese Welt überwindet. Wir sind auf der Seite von diesem Stein, der alle Reiche dieser Welt zermalmt letztendlich. Und die werden weggeblasen, als ob sie nie da gewesen waren. Wir haben in unserer Generation sogar ein wunderbares Beispiel gesehen mit dem Fall des Kommunismus. Das war fast von einem Tag auf dem anderen. Das war einer der größten Wunder unserer Zeitalter. Hast du es mitgekriegt? Wer hat es mitgekriegt? Amen, Halleluja. Fast gar nicht. Das ist leider, muss ich sagen, wir stehen wie die Ochsen vor dem Berg im Westen. Wir haben überhaupt keinen blassen Schimmer, was da passiert. Außer ein paar Beter. Die haben es mitgekriegt, was für ein Wunder das gewesen ist. Halleluja. Aber verstehst du, wie wichtig du bist? Das ist der Punkt des Ganzen. Verstehst du die Liebe Gottes zu dir persönlich? Wie wichtig er dich erachtet und wie er dich liebt? Diese Wellen der Liebe, die müssen uns immer wieder einfangen. The blessings of the Lord will overtake you, heißt es auf Englisch. Die Segen des Herrn werden dir überrollen, werden dir einfangen. Wenn du es zulässt, der kann schneller laufen als du. Du kannst versuchen wegzulaufen, aber er kann schneller laufen. Und der Segen des Herrn wird dich überfahren und dich packen. Lass es doch zu. Empfang doch das, was er für dich getan hat, was er für dich hat. Wir können es nicht machen. Es ist nicht eine Aktivität, die wir zu erledigen haben. Was will er denn von uns? Liebt mich doch und lasst mich euch lieben. Es ist so einfach. Es ist so einfach und es ist so befreiend. Lasst mich euch doch lieben. Hör auf zu meinen, ich bin der alte Böse, der nur drauf wartet, bis du nochmal einen Fehler machst, dass ich dich einen auf den Kopf hauen kann. Hör doch auf damit und erkenne doch, dass ich dein liebender Vater bin. Ich liebe dich, ob du Gutes tust oder Schlechtes tust. Ich liebe dich in deinen guten Tagen und deine schlechten Tagen. Ich liebe dich inmitten der Finsternis und der Sünde und auch auf die Bergspitzen. Ich liebe dich, egal was, bedingungslos. Liebe mich doch auch so. Lass doch zu, dass ich dich so liebe und liebe mich genauso. Und dann versuch das bei deinen Nächsten. Liebe sie genauso, wie ich euch liebe. Siehst du jetzt, was für ein Gebot das ist? Da ist alles zusammengefasst. Könnt ihr jetzt erahnen, dass das wirklich alles zusammenfasst? Aus seiner Perspektive, in der Erkenntnis seines Plans, in der Erkenntnis seiner Liebe, das ist ein allumfassendes Gebot, das erfüllt das ganze Gesetz und die Propheten. Alles, was er möchte, ist dort gesagt. Liebet einander, wie ich euch liebe, und liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft.